Wir wollen uns weiter mit dem Hebräerbrief befassen. Ich habe keine Eile. Ich gehe so weit, wir kommen. Es ist mir ein Anliegen, dass wir einen Segen haben, dass wir gestärkt werden in unserem gemeinschaftlichen Glauben. Ich finde das großartig von Paulus, dass er nach Rom kommen will, nicht nur um zu geben, sondern auch um zu nehmen. Er will nicht nur ein Täter sein, sondern auch ein Hörender. Und zwar zuhören, wenn römische Christen in seiner Gegenwart etwas über Jesus und das Wort Gottes zum Ausdruck bringen. Dann will er sich das merken. Und er will selbst getröstet, aufgerichtet, gestärkt, gefördert werden im Glauben. Ich hoffe, dass das in dieser Woche so ist. Der Hebräerbrief ist ein etwas anderer Brief als normale neutestamentliche Briefe. Normalerweise hat ein neutestamentlicher Brief drei Teile. Eine Einführung, das heißt einen Gruß, und dann einen Leib, das heißt den Hauptteil, und dann hat er einen Abschluss, in welchem zum Beispiel auch wieder Grüße vorkommen können, von ihm und auch eventuell von anderen. Und dann kommt ein Schlusssegen, sehr oft. In diesem Brief fehlt das eine, die Einführung. Der Schreiber sieht es für gut, angebracht in diesem Fall einfach hineinzusteigen in die Thematik, ohne jegliche Einführung, ohne seinen Namen zu nennen, ohne zu grüßen. Ob er das auf einem extra Blatt gemacht hat, das dann nicht beigefügt wurde, das nicht zum Brief gehörte, vielleicht. Ob vielleicht der Vermittler des Briefes, der ihn überreicht hat, mündlich die Grüße weitergegeben hat. Uns fehlen diese Worte und wir hätten gern gewusst, wer dieser Schreiber ist. Und wir raten und raten und finden es nicht richtig raus. Eines Tages werden wir es erfahren. Dann können wir mit ihm sprechen. Aber er steigt einfach so hinein in sein Thema. Wir haben also zuerst im ersten großen Teil die Besprechung des Themas des Briefes. Und zwar lautet es, scheint mir, vom Treubleiben im Glauben. Es ist dem Schreiber ein Anliegen, dass die Leser, wahrscheinlich eine kleine Gemeinde, vielleicht nicht größer als diese hier heute Abend. Die durchschnittliche Gemeinde im Neuen Testament wird etwa 50 Christen gehabt haben. Und die Gemeinde, an die der Schreiber hier schreibt, wird wahrscheinlich nicht viel mehr gehabt haben. Vielleicht noch sogar kleiner. Es lohnt sich aber, dieser Gemeinde ein sehr wesentliches Teil des Wortes Gottes zu geben. Der Schreiber nimmt sich hier Zeit, sein Studium weiterzugeben. Wir haben hier ein Studium der Heiligen Schrift, und zwar des Alten Testamentes, Evangelium vom Alten Testament her, das wir nirgends so im Neuen Testament haben. Wir würden sehr viel missen, wenn wir diesen Teil des Briefes nicht hätten. Der Schreiber lässt es sich also die Mühe kosten, dieser kleinen Gruppe zu reizen oder anzuspornen, treu zu bleiben dem Herrn Jesus Christus. Der zweite Teil ist der Schluss. Das sind die letzten Verse des Briefes im letzten Teil von Kapitel 13. Der Großteil des Briefes ist wieder einzuteilen in zwei ungleich große Teile. Der erste Teil ist wieder der größere, bei weitem der größere, und der zweite Teil wieder der kleinere. Das Thema des Briefes wird in zwei Abschnitten besprochen, Kapitel 1 bis 11 und dann Kapitel 12 und der größere Teil von Vers 13. Dieser Teil bespricht den zweiten Teil. Im ersten Teil, Kapitel 1 bis 11, geht es um die Frage, Warum sollte man Gott die Treue halten als Christ? Warum? In der Bibel fragt man, warum? Man darf das. In der Bibel denkt man, überlegt man, will man Gründe haben. Und der Schreiber hier beantwortet Fragen auf dieser Linie. Warum sollte man Gott die Treue halten? Der zweite Teil beantwortet dann die Frage, wie kann man Gott die Treue halten? Interessant, dass die Motivation den größeren Teil annimmt. Wir sind sehr schwer in Bewegung zu kriegen, nicht wahr? Aber wenn wir in Bewegung bereit sind zu kommen, dann müssten wir natürlich wissen, wo geht's hin? Wie geht's weiter? Diese Frage beantwortet der Schreiber auch. Wie? Ganz praktische Hilfen gibt er uns an die Hand. Ich freue mich schon auf dieses Kapitel. Kommen wir zu diesem ersten Teil. Wir befinden uns in diesem Teil, und zwar in Kapitel 10. Dieser erste Teil des ersten Teiles des Hebräerbriefes ist ebenso eingeteilt, wie wir eben schon das gemacht haben. Zwei durchaus ungleich große Teile. Der erste Teil in Kapitel 1 bis 11, warum sollten wir Gott die Treue halten, besteht aus den Kapiteln 1 bis 10 und dann haben wir noch ein Kapitel. Es ist ganz klar, dass die Thematik in Kapitel 1 bis 10 eine einheitliche ist. Und zwar gibt der Schreiber uns dort die erste Antwort, warum wir Gott die Treue halten sollten. Weil Jesus Christus so erhaben ist. Weil Jesus Christus, der Sohn Gottes, der als Mittler zwischen uns und Gott steht, so erhaben ist, so groß ist. Wir merken, es braucht einmal einen richtigen Blick für Jesus Christus. Zweimal ruft der Schreiber auf in diesem Brief, in Kapitel 3, Vers 1 und in Kapitel 12, Vers 2, 1 und 2. Schaut euch Jesus an. Eigentlich dreimal in Kapitel 12, gleich zweimal in Kapitel 2 und Kapitel 3. Entschuldigung, Vers 2 und Vers 3. Aufsehend auf Jesus, Vers 2, und dann Vers 3, betrachtet wohl, studiert ihn, betrachtet wohl den. Wir sollten uns Zeit nehmen, uns mit Jesus zu beschäftigen. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Auf dem Herweg spielte meine Frau eine Kassette, die ich mal geschenkt bekam, als ich einen Dienst getan hatte bei den Lehrern der christlichen Schule in Gießen. Haben sie mir eine Kassette mitgegeben, die Schüler angefertigt hatten. Und soviel ich weiß, stammten die Lieder zum großen Teil von einem der Lehrer. Ausgezeichnete Lieder. Schöne Musik. Sehr begabt muss der Lehrer sein. Und die Kinder auch, die haben sehr schön gesungen. Und in einem Lied heißt es, du bist es wert, dass man dir treu ist. Schön, du bist es wert, dir die Treue zu halten. Aber dann muss man wissen, dass Jesus etwas wert ist. Wissen Sie, was geschieht, wenn wir nicht treu sind? Das ist nicht nur so ein Ablassen, so ein Untreuwerden, so ein, ja, man verirrt sich halt. Nein, das ist immer dadurch, dass mein Auge von etwas anderem gefesselt wird. Es ist immer Schuld. Etwas anderes wird mir im Moment wichtiger. Und wenn mir das nicht dann auffällt, was ich gemacht habe, dann bleibt mein Auge dort. Und dann gehe ich dem nach, wie das Schaf, das sich verirrt. Es schaut nicht nach dem Hirten oder nach den anderen Schafen. Ja, wo sind die denn? Nein, es grast weiter. Ah, da wäre es schön. Und dann läuft es dahin und es ist verirrt. Wenn wir treu bleiben wollen, dann müssen wir uns Jesus vor Augen halten. Das ist der Schlüssel. Im zweiten Teil, in Kapitel 11 also, motiviert der Schreiber durch eine Liste von Treuen, die bis jetzt dem Herrn die Treue gehalten haben, aus dem Alten Testament, von Abel an. Und das motiviert auch. Es lohnt sich, andere Menschen, Menschen Gottes, sich anzuschauen, Biografien zu lesen. Und wenn Sie solche Leute kennen, die heute noch leben, schauen Sie sich die an. Von denen Sie merken, die sind wirklich treu, die lieben den Herrn. Schauen Sie sich die einmal an und folgen Sie Ihrem Beispiel. So tut man das in der Bibel. Also, wir sind in den Kapitel 1 bis 10 und das ist der erste Teil des ersten Teiles des ersten Teiles. Ja. In Kapitel 1 bis 10 ruft der Schreiber auf Jesus zu schauen, als den Sohn Gottes, das heißt, als den von Gott gezeugten Menschensohn, der erhaben ist über alle anderen Mittler in dieser Welt. Jesus ist erhaben als der, der zwischen uns und Gott vermittelt. Allerdings, wenn wir nicht merken, dass wir einen Mittler brauchen, dann wird uns das nichts sagen. Das ist allerdings vorausgesetzt. Der Hebräerschreiber spricht zu Menschen, die wissen, dass sie einen Mittler brauchen. Nur, ihr Auge ist gebannt von einem Weg zu Gott, der bereits Geschichte ist. Jesus ist bereits gekommen und sie schielen immer noch nach dem Alten. Und das Alte, das die hatten, findet Neuauflagen in Pseudoform auch heute noch. Und es ist so manch ein schillernder Gottesdienst, der die Augen und das Ohr, ja die ganzen Sinne bannt bis zum Riechen. Oh, das ist feierlich. Der Schreiber spricht auch von einem Tempel, von einem Heiligtum und sagt, das Heiligtum Gottes ist das Heiligtum des Himmels ist ein höheres Heiligtum als das des Alten Testamentes. In diesen Tagen las ich in einem Buch, das mir geschenkt wurde von Studenten in Gießen einmal, schaute wieder rein, suchte nach etwas und dann lese ich von dem Tempel, den Herodes gebaut hat. Der muss wunderschön gewesen sein. Herrlich. Kein Wunder, dass die Jünger im Abendglanz der Sonne Jesus darauf hingewiesen haben und darauf aufmerksam gemacht haben. Schau ihn mal. Und da haben sie den schönen Tempel gesehen. Jesus sagt, es dauert nicht lange, dann wird das alles weg sein. Es war ein schöner Tempel. Er war noch da, als der Schreiber diesen Brief schrieb. Das ist anzunehmen. Und die Gedanken sind immer noch bei diesem Gottesdienst. Es ist ja so, dass wenn man im Ausland ist, einem die Heimat oft wichtiger und schöner ist, wird als wenn man zu Hause ist, nicht wahr? Für Juden war das wohl auch so. Ich glaube, es sind ausländische Juden gewesen in der Diaspora, für die war die Sache mit dem Gottesdienst in Jerusalem und so weiter vielleicht noch wichtiger als für die Juden, die in Israel wohnten. Für die war das vielleicht etwas schon selbstverständlich. Und diese Leute wohnten wahrscheinlich nicht in Palästina. Die sind vielleicht einmal im Jahr, vielleicht sogar zwei oder dreimal, haben sich die Reise geleistet und sind nach Jerusalem gefahren und haben das da alles erlebt. Übrigens, Ich las, dass die Juden, die heute aus Äthiopien kommen, dass einige von ihnen nach Jerusalem gingen und den salomonischen Tempel suchten. Sie wollten dort anbeten. Ja, Gott danken, dass sie jetzt in Israel sein durften. Die hatten das noch gar nicht mitbekommen, dass der durch Nebukadnezar zerstört wurde und dass der nächste auch schon weg war. Und dass seitdem schon eine ganze Menge Geschichte da war in Bezug auf diesen Acker. Das hatten die gar nicht mitgekriegt. Das muss ein schöner Tempel gewesen sein. Das Irdische, das Sinnliche band uns sehr schnell. Der Schreiber sagt, pass auf. Jesus ist nicht sichtbar, aber er ist sicher. Er ist da, er ist Realität und er wirkt und er hält dich fest. Wenn du ihn dich festhalten lässt. Schau auf ihn. Das heißt, man wird eine ganze Menge in Erinnerung haben müssen. Und man wird mit dem nackten Wort umgehen müssen. Das ist ein bisschen trocken, nicht wahr? Da fühlt man nichts, da hört man nichts, da sieht man nicht, da muss man mitdenken, das ist schwer. Kein Wunder, dass die Gemeinde dort etwas träge wird. Aber sie ist vielleicht nicht anders als wir. Wir haben ja dieselben Neigungen. Wir sind sehr schnell abgelenkt. Ich hoffe, dass diese Tage der Beschäftigung mit dem Wort uns neu animieren, neu Mut geben, mit dem Herrn zu laufen. So heißt es doch in Kapitel 12, nicht? Laufen, ihm nachlaufen. Also, in Kapitel 1 bis 10 geht es darum, dass wir Jesus betrachten als den erhabenen Mittler. Dieser Teil ist nun wiederum aufgeteilt in zwei mehr oder weniger gleiche Teile. Kapitel 1 bis 4 und Kapitel 5 bis 10. In Kapitel 1 bis 4 bespricht der Schreiber Grundsätzliches. Wir haben hier eigentlich den Brief in einer kleineren Form. Und was dann danach kommt, ist eigentlich Ausführung der Thematik, die wir in Kapitel 1 bis 4 haben. Ähnlich wie das sonst wo in der Bibel vorkommt. Das Alte Testament ist ja auch so aufgebaut, nicht wahr? Die 10 Gebote, ja, wir könnten sagen, 1. Mose ist Einleitung. Dann haben wir 2. Mose, 1 bis 19 ist immer noch Einleitung, geschichtliche Einleitung. Und dann haben wir das Herzstück, den Text des Alten Testamentes, das Herzstück. Das ist der Text der Predigt. Die 10 Gebote. Und dann fängt die Auslegung an. Die Auslegung haben wir dann, Kapitel 21 in 2. Mose, bis Ende von 5. Mose. Und dann kommt die Anwendung. Und so manches über denselben Text immer noch. Aber die 5 Bücher Mose sind einmal zunächst die Ausführung, Einleitung und Ausführung dieses Textes. Aber das ganze Testament, der ganze Rest des Alten Testamentes hat es mit diesen Geboten zu tun. Und wie das aussieht, wenn sie beachtet werden in unserem Leben, was Gott damit eigentlich sagen wollte und wie das von Generation zu Generation aussieht, wenn man Gott von ganzem Herzen liebt. Darum geht es ja. Das erste Gebot lautet so. Und die anderen Gebote sind nur andere Formulierungen dieses Textes, wie ein Stück Musik, Variationen zum Thema. Es geht immer um das erste Gebot und das finden wir vor in zwei Formulierungen, in der verneinenden Form und in der bejahenden Form. Und im ganzen Alten Testament geht es um dieses Thema. Im Neuen Testament ist das wieder so. Wir haben 4 Evangelien und das genügte eigentlich, nicht wahr? Das ist die Geschichte von Jesus Christus und der Bericht von seinen Worten. Und Kenner der Heiligen Schrift lassen uns immer wieder wissen, machen uns darauf aufmerksam, dass was die Apostel gesagt haben, eigentlich nur eine weitere Ausführung ist von dem, was Jesus bereits gesagt hatte. Die führen das jetzt weiter aus. Die Apostelgeschichte ist eine Art Anwendung vorweggenommen. Und dann haben wir Variationen zu diesem Thema in den Briefen bis Ende Offenbarung. Predigten, manchmal sehr praktisch, manchmal etwas lehrmäßig, sodass wir wirklich kennenlernen dürfen, worum es geht. Und dann wieder geht es in die Praxis. Die Bibel ist ein wunderbares Buch. Und so ist es auch im Hebräerbrief. Die ersten vier Kapitel sind eigentlich der Hauptteil. Und sie führen eigentlich aus, wiederum, was in den ersten Versen gesagt ist. Denn die ersten vier Verse sind eigentlich der Hebräerbrief. Da ist der Text. Da fasst er zusammen, was er sagen will. Und dann führt er das näher aus. Im weiteren Teil von Kapitel 1 spricht er davon, dass Jesus erhaben ist über die Engel. In den ersten vier Versen spricht er von der Erhabenheit des Sohnes. Der Sohn ist zweierlei, Prophet und Priester. Sehr leicht zu behalten, zweimal P. Dass er König ist, Jesus hat drei Ämter, das klingt auch an im Hebräerbrief. Aber zur Hauptsache werden diese zwei Ämter Jesu besprochen. Jesus ist Prophet, das heißt Vermittler des Wortes Gottes, aber unendlich größer denn andere menschliche Propheten. Das wird in diesen Versen, ersten vier Versen gezeigt. Denn bei ihm haben wir es zu tun mit einem genauen Abbild von Gott. Und obwohl Menschen als solche im Bilde Gottes geschaffen wurden, ist keiner von ihnen ein genaues Abbild. Jesus ist Gott. Deshalb heißt er Sohn Gottes, weil er das ist, was sein Vater ist. Das sind Söhne, was ihre Väter sind. Und Jesus als Sohn ist das, was sein Vater ist, Sohn Gottes. Unendlich größer als andere Propheten. Weil er Gott ist, ist er größer als die Boten Gottes. Kapitel 1 bis Ende. Und dann haben wir gleich eine erste Aufforderung. Wenn Jesus Worte Gottes uns gegeben hat, die das Ziel sind aller Worte Gottes bisher, wenn dies das große Wort Gottes ist, des Gottes selbst, dann sollten wir diese Worte sehr, sehr ernst nehmen und nicht einfach an ihnen so vorbeigleiten. Und dann kommt die Antwort auf eine Frage, die er bei den Lesern vermutet. Ja, wenn du sagst, Jesus ist so groß, du kommst wie eine Bombe mit diesem Thema. Und gleich, Schlag auf Schlag, größer denn die Engel. Wir sehen nicht so einen großen Jesus. Das erinnert mich an einen Vikar. Als wir in Baden-Baden wohnten in Deutschland, hatten wir die Gewohnheit, die wir in diesem Raum dienende Brüder waren, ein Allianztreffen zu haben. Wir waren nur einige, aber wir trafen uns, ich weiß nicht, wie viel wir waren, vielleicht so 6, 7, vielleicht einmal im Monat. Und einer von uns hatte dann eine Andacht, darüber wurde gesprochen, es wurde vielleicht noch einiges Praktische besprochen, was den ganzen Bezirk betraf. Und dann gingen wir wieder auseinander. An diesem Tag hatte ein Gemeinschaftsprediger aus Rastatt die Einleitung und er sprach über Jesus Christus aus Johannes Kapitel 1. Wir sahen seine Herrlichkeit. Herrlichkeit wie des eingeborenen Sohnes vom Vater. Ein schönes Wort war das. Ein schönes Wort, das dann der Vikar so überschütten musste mit seinen Zweifeln. Da kam wieder diese verrottete Theologie. Sie kommt aus der Tiefe. Sie kommt von Satan. Das ist teuflisch. Ja, ich sehe keine Herrlichkeit, ich sehe nur Leiden, Traurigkeit, Verfolgung und so weiter. Ja, es braucht schon geöffnete Augen. Denn obwohl der Leib Jesu Christi ein Offenbarungsmittel ist, sodass Jesus zu Philippus sagen kann, schau mal, wenn du mich siehst, dann siehst du den Vater. Und Johannes, der Jünger, sagt, wir haben ihn beschaut, betastet, betrachtet, studiert. Und dann haben sie gesehen, wir sahen seine Herrlichkeit in seinem Gesicht, in den Augen. Wenn er mit den Pharisäern gesprochen hat, wenn er mit Frauen gesprochen hat, reine Heiligkeit, Ernst, Liebe, Barmherzigkeit mit den Schuldnern und so weiter und so weiter. Sie sahen, sie bekamen geöffnete Augen. Aber derselbe Leib war eine Hülle, ein Schleier für die, die es nicht wollten, die nicht sehen wollten. Dazu hat Jesus in seiner Rede noch Parabeln gebraucht, Geschichten, die denselben Zweck erfüllten. Eine Illustration, ein Beispiel dient dazu, dass wir doch besser verstehen können, nicht wahr? Aber dasselbe Mittel kann zur Verschleierung dienen, sodass man verhüllt, ja, worum es eigentlich geht, je nachdem man will. Wer da nachhaken will, der darf das, das tun die Jünger, Kapitel 13 in Matthäus. Wir sahen seine Herrlichkeit. Manche sehen sie nicht. Es braucht geöffnete Augen. Und bei diesen waren die Augen trübe geworden. Sie waren träge geworden. Und der Schreiber ist bemüht, ihnen neu die Augen zu öffnen, sie neu zu motivieren, die Liebe zu entfachen, die Liebe zu diesem hohen Sohn Gottes, der Priester geworden ist, der sich sein Leben gegeben hat, sein Blut für unsere Sünden. Kapitel 1, Vers 3. Und nachdem er das getan hat, hat er sich gesetzt zur Rechten des Vaters. Dort ist er heute Hohepriester für uns. Das ist das Thema des Buches, der Text. Weil er uns ähnlich geworden ist, weil die Kinder, die Gott zu seinen Kindern machen will, weil die Fleisch und Blut hatten, deshalb hat er Fleisch und Blut angenommen. Und weil die Sünder sind, hat er ihre Schuld auf sich genommen, um sie zu erlösen, zu erkaufen. Und diese Frage ist dann schön beantwortet. Aber der Schreiber ist sehr barmherzig. Er sagt, dieser hohe Priester versteht uns in unseren Fragen und Versuchungen. Auch dieses wird er weiter ausführen. In Kapitel 3 und 4 haben wir dann lauter Aufforderungen, Ermahnungen. Sieben Ermahnungen. Die Hauptermahnung haben wir in Kapitel 3 in den ersten Versen. Und in Vers 1 haben wir wieder die Hauptsache. Wenn Sie wissen wollen, was das Thema in Kapitel 3 und 4 ist, lesen Sie 3 Vers 1. Betrachtet wen? Lesen Sie es. Jemand hat es, ja? 3.
Den Apostel und hohen Priester.
Danke, das genügt. Den Apostel und hohen Priester. Was ist ein Apostel? Apostel war der alttestamentliche Prophet, der von Gott Gesandte. Gott sagt einmal durch einen Propheten, da gibt es solche, die habe ich gar nicht gesandt. Die sind nicht Apostel. Die tun, als ob sie Propheten sind, aber ich habe sie nie geschickt. Aber Jesus ist der große Prophet, der selbst das Wort Gottes ist und in klarster Form das Wort Gottes jetzt gibt. Das ist sein Amt. Aber er ist gesandt mit einem besonderen Auftrag. Das ist, was ein Apostel ist. Apostel spricht davon, dass Jesus das Wort Gottes vermittelt. Er ist ja ein doppelter Vermittler, ein Mittler. Er vermittelt Wort Gottes, die Botschaft Gottes. Und zweitens, er ist Opfermittler, indem er für uns das Opfer wird. Er ist hoher Priester. Also, schaut euch ihn an. Das ist der Leitvers dieser zwei Kapitel. Und wir haben in den ersten Versen dort die Hauptaufforderung und dann haben wir paarweise die weiteren sechs Aufforderungen, immer zwei Paar, zwei in einem Paar. In Kapitel 5 oder mit Kapitel 5 beginnt der zweite Teil von Kapitel 1 bis 10. Hier ist das Thema, der Sohn ist erhaben als hoher Priester. Der Sohn ist erhaben als hoher Priester. Sie merken, das ist ein Thema, das er schon erwähnt hat. Nur jetzt will er das Augenmerk auf dieses Thema richten. Und er will uns Jesus als hohen Priester in besonderer Weise zeigen. Das ist eigentlich sein Hauptthema in diesem ganzen Brief, Jesus als hoher Priester. Deshalb befasst er sich mit diesem Thema während sechs Kapiteln. In den ersten 10 Versen, dies ist also eine Wiederholung von dem, was wir schon durchgenommen haben, aber es lohnt sich, glaube ich, das noch einmal vor Augen zu führen. In den ersten 10 Versen von Kapitel 5 bespricht der Schreiber die grundsätzlichen Qualifikationen, das heißt die Voraussetzungen Jesu oder des Sohnes Gottes als hoher Priester. Er zeigt, wie Priester in Israel ihre Voraussetzungen hatten und ähnliche Voraussetzungen hat Jesus, nur noch bessere. Deshalb ist er erhaben als hoher Priester. Er darf hoher Priester sein, weil er die Voraussetzungen eines hohen Priesters erfüllt, aber er ist erhaben über die anderen, die auch solche Voraussetzungen haben. Welche sind die Voraussetzungen? 4 an der Zahl. Der hohe Priester musste von Gott bestimmt sein. Das fängt schon bei Aaron an, heißt es dort. Er musste von Gott bestimmt sein. Und das zeigt der Schreiber, ist der Fall bei Jesus. Das tut er aus den Psalmen. Zweite Qualifikation, er muss aus der Reihe der Menschen stammen. Er darf kein Engel sein. Um Menschen mit Gott zu versöhnen, braucht es jemanden, der beide Teile versteht. Und Jesus ist in seinem Wesen die Brücke. Er ist Mensch und kann Menschen verstehen und er ist Gott. Er kommt aus der Reihe von Menschen. Dritte Qualifikation, er muss Menschen verstehen. Nicht alle Menschen verstehen Menschen. Sie sind Menschen, aber sie verstehen sie nicht. Und ein alttestamentlicher hoher Priester musste Nachsicht haben. Die kommen doch immer wieder mit ihren Opfern. Und was heißt das? Ich habe mich wieder verschuldet, Herr Hohepriester. Ich komme wieder mit meinem Lamm, mit meinem Tier. Gut. Und dann tut er diesen Dienst. Könnt ihr sagen, könnt ihr mal zu Hause bleiben? Ja, ich habe genug zu tun. Nein, er muss Nachsicht haben. Und dass er Nachsicht haben muss, das zeigt der Schreiber, indem er darauf hinweist, dass der Hohepriester selber ist. Einer ist, der opfern muss, ja. Das fehlt bei Jesus, deshalb ist er erhaben. Ja. Aber bei Jesus kommt dann etwas anderes an diese Stelle. Er ist zwar kein Sünder und in dieser Weise schwach, sodass er Nachsicht haben kann mit den anderen Sündern, sondern er hat den ganzen Druck der Versuchung auf sich genommen, die ganze Schwachheit eines Menschen auf sich genommen, die keiner von uns je erschöpft oder bis in ihre Tiefe erfasst hat, kennengelernt hat. Ich habe mich gefragt, warum der Schreiber sagt doch, dass Jesus uns versteht, weil er in jeder Hinsicht so versucht wurde wie wir. Das sagt er, glaube ich, in Kapitel 4. Aber wir denken schnell daran, und ich glaube, Sie haben auch diese Gedanken gehabt, aber Jesus hat doch nie gesündigt. Der versteht das doch gar nicht, was es heißt, ein schlechtes Gewissen zu haben. Der versteht doch diesen tiefen Schmerz nicht. Moment einmal. Wissen Sie, dass es viel leichter ist, in die Sünde zu willigen, als ihr zu verstehen, ihr widerstehen? Wissen Sie, dass Jesus die volle Wucht der Versuchung gekostet hat? Wir geben doch irgendwo auf der Strecke nach, nicht wahr? Wir lernen die Wucht der Versuchung nie so richtig kennen. Ein paar Mal klopft sie an, ja, komm, ihr könnt schon reinkommen, ja. Nicht bei Jesus. Die Versuchung klopft an, sie kommt vom Feind. Und Jesus gibt nie nach. Er hat die ganze Versuchung in ihrer Härte und Kraft kennengelernt. Er weiß, was es heißt, versucht zu werden. Er weiß auch, was es heißt, den Schmerz eines schlechten Gewissens zu haben. Nicht, weil er ein schlechtes Gewissen hatte, sondern weil er unsere Schuld auf sich nahm. Das geht wieder ein Stück weiter. Verstehen Sie? Wir haben nur ein schlechtes Gewissen und wir wissen um Gericht, aber das Gericht kennen wir nie. Das kennt er, sodass er an beiden Stellen ein echter Hohepriester ist, der über uns hinausgekommen ist und uns also unterwegs, wir sind ja nur noch unterwegs sein, er kann uns verstehen, er weiß, wo jeder von uns ist. Er kennt das alles. Er hat Nachsicht, auch in dieser Stelle. Und vierte Voraussetzung, er hat die Beziehung zu Gott in Ordnung zu bringen. Am Anfang von Kapitel 5 heißt es, in Angelegenheiten, die Gott betreffen. Was ist das? Ja, er sagt, er muss Opfer bringen für Sünden, Gaben. Das heißt, die Beziehung des Menschen mit Gott muss geordnet werden. Gott schuldet man Gaben. Geschenke. Ich komme mit dem ersten Teil der Ernte und sage, Gott, du hast mir diese Ernte gegeben, ich danke dir dafür. Ein Zeichen des Dankes. Noch mehr. Wir haben uns zu Schulden kommen lassen durch unsere Sünden. Wir haben das Gebot nicht eingehalten. Jetzt muss ein Opfer gebracht werden dafür. So muss der hohe Priester zweierlei tun. Dankesopfer bringen und Sündopfer bringen. Der alttestamentliche Priester, der kommt nie ans Ziel, sagt der Schreiber. Das ist, was vollenden meint. Die alttestamentlichen Opfer vollenden nie. Sie kommen nie zu dem eigentlichen Ziel dieser Opfer. Sie sind nur Bilder, sie bleiben Bilder. Aber dieser Hohepriester, sagt der Schreiber, der bringt ans Ziel. Und er bringt eine Rettung, eine wahre Rettung. So drückt er sich dort aus am Ende dieses Textes, etwa Vers 9. Und dies ist eine ewige Rettung. Die geht in alle Ewigkeit. Nicht nur ein Jahr hält sie an, dann kommt wieder ein Yom Kippur, ja? Und dann ein Jahr und dann wieder. Nein, nein, hier braucht nie mehr geopfert zu werden. Wir haben also einen hohen Priester, der Sünden wegnimmt. Und darüber kann man Halleluja rufen, mit vollem Ernst. Also, das sind die Verse 1 bis 10. Dann folgt ein längerer Abschnitt, der zweite Teil von Kapitel 5 und das ganze Kapitel 6. Wenn Sie Ihre Bibel dabei haben, können Sie das kurz mit den Augen streifen. Dieser Teil ist eigentlich eine Einlage, eine Klammer. Dem Schreiber fällt ein, bei diesem großen Thema der hohen Priesterschaft Jesu, ich befürchte, meine Leser kommen hier nicht mit. Und er könnte hier gesagt haben, was er in Kapitel 8, glaube ich, sagt, oder ist es gerade hier? Ich habe ein reiches Wort, ja, ich glaube, es ist gerade hier. Ein reiches Wort, aber ihr könnt es nicht fassen. Gott sei Dank, dass die Lehrer des Wortes Gottes Geduld mit uns haben. Jesus hatte ja auch Geduld mit seinen Jüngern. Ihr könnt es nicht fassen. Ein Lehrer sollte, ein Elternteil, ein Lehrer in der Schule, sollte Geduld haben mit Kindern, die nicht fassen. Der Schreiber hat Geduld, aber er begnügt sich nicht nur damit. Er will sie wieder abholen. In diesem Fall haben die Leser Schuld an ihrem Nichtverstehen können. Manchmal ist nicht Schuld, liegt nicht Schuld vor, aber in diesem Fall liegt Schuld vor. Und er spricht über dieses Versäumnis, diese Trägheit bis Ende des Kapitels 5 und in Kapitel 6 spricht er dann davon, wie man wieder vorwärts kommen kann, unter welchen Umständen. Dann in den Versen 9 und 10 zeigt er oder sagt er, dass er von guten Zeichen in ihrem geistlichen Leben weiß. Das heißt, es ist nicht alles aus. Das will er nicht sagen. Sie sind zwar träge, aber es sind Hoffnungsschimmer da. Und diese identifiziert er. Und dann motiviert er wieder im Rest des Kapitels 6. Sehr schöne Verse über die Verheißung und die Hoffnung. Und da ist das Wort vom Anker. Und jetzt will ich etwas hier anfügen, das ich wahrscheinlich nicht gesagt habe, als ich über diesen Text sprach, weil mir diesen Sommer, meine ich, etwas klar geworden ist. Auf jeden Fall will ich meine Gedanken weitergeben. Ob ich es getroffen habe oder nicht, weiß ich nicht. Wir waren viel unterwegs und viel in der Luft, aber auch viele auf dem Lande. Aber wir sind vom Osten in den Westen geflogen, von der Ostküste zur Westküste, waren am Pazifik, haben den Ozean dort bewundert. Dann sind wir aber wieder langsam zurück, bis wiederum an die Ostküste und dort haben wir einige Wochen Ferien gemacht. Wir wollten mal die Ostküste sehen. Sehr schöne kleine Provinzen da, das heißt für Kanada kleine Provinzen. Aber sehr ähnlich wie hier in Deutschland, in Europa. Hügelig, Wälder, die Völker auch etwas ähnlich. Verschiedene Völker haben sich dort niedergelassen, auch Deutsche aus Lüneburg. Das Umlaut ist weggefallen, Lüneburg sagt man, aber richtig deutsches Fischerdorf. Sehr schön. Und da habe ich Anker gesehen. Ich weiß nicht, wie viele Anker wir gesehen haben. Da habe ich die mal studiert und habe gesehen, was ein Anker, wie er wirklich aussieht. Und Anker sieht man schon auf Bildern. Aber da waren größere und auch kleinere. Und ich merkte, das waren so Anker, die man gerettet hatte, die von alten Schiffen. Und ich merkte, die haben ja diese große Kurve mit den Spitzen an jedem Ende. Und dann in der Mitte ist diese Stange. Und da war ein Loch durch die Stange, der diesen großen Balken hatte. Bei dem war er noch drin. Aha, so ist das. Der Balken sorgt dafür, dass der Anker aufrecht bleibt. Und wenn er geworfen wird, dass er dann auch wirklich schöpft, ja, dass er dann zum Haken kommt in die Tiefe des Meeres und nicht auf die Seite geht. Der sorgt dafür, dass er dann rein muss. Es steht in Kapitel 6 geschrieben, wenn Jesus ins Innere, ins Heiligtum gegangen ist, dann haben wir jetzt dadurch einen Anker, und dann wird von zweierlei gesprochen, der sicher ist und fest. Und auch fest. Die Tatsache, dass hier und auch steht, weist darauf hin, dass der Schreiber mit sicher und fest nicht dasselbe gesagt haben will. Aber das sind Wörter, die fast dasselbe bedeuten und wenn nicht gerade genau dasselbe. Und die Ausleger tun sich hier schwer. Und ich kam auch nicht weiter als die Ausleger und wusste auch nicht weiter. Man macht sich so seine Vorstellungen, aber immer wieder genügte mir das nicht, was die Ausleger da sagten. Und dann fiel mir ein, aha, es braucht zweierlei eigentlich beim Anker. Die Kette muss gut sein. Wenn der Sturm kommt und ein großes Schiff am Anker hängt, dann muss die Kette nicht gleich reißen. Und der Anker muss fest sein im Boden. Und so ist es auch mit unserem Herrn Jesus. Seitdem er dort ist, ist unsere Verbindung mit der Ewigkeit sicher. Die Kette hält. Du siehst Jesus nicht, Aber wenn du Jesus hast, hast du den Himmel. Wenn du Jesus hast, ist deine Verbindung mit dem Vater sicher. Denn er ist die Brücke, er ist der Weg. Mit ihm bin ich dort, er vertritt mich dort. Ich war einmal überrascht, als ich in Johannes 6 einmal las, anschließend an dem Sturm auf dem Galiläischen Meer, den Jesus ja gestillt hat. Da ist auch die Rede, wie Jesus auf dem Wasser lief und dann ins Boot kam. Und dann heißt es, ich glaube, es ist in Johannes 6, als er in das Boot kam, waren sie am Land. Offenbar sind drei Wunder dort geschehen. Jesus läuft auf dem Wasser, der Sturm ist gestillt und das Boot, das mitten auf der, im See war, in diesem Meer, entschuldigen Sie, Meer sagt man in Holland, See in Deutschland, ja. Das Boot war plötzlich am Lande. Und so ist es, wenn du Jesus kennenlernst. Dann bist du, wenn sobald du Jesus hast, dort, wo er ist. Er ist zur Rechten des Vaters und mit ihm, Epheser 2, sind wir auch dort. Diese Kette ins Jenseits ist sicher. Und der Anker ist fest. Jesus kommt nicht zurück. Jesus ist verankert im Jenseits. Er ist dort fest. Und wenn er dort ist, dann ist mein Los auch fest. Das ist ein Evangelium, über das wir uns freuen dürfen. Nun, ich glaube, wir müssen abschließen für heute Abend. Ich dachte, ich würde wenigstens mit der Einleitung fertig werden. Wir kommen dann morgen zu Kapitel 7 und dann können wir dort Fortsetzung machen.